SRF 1. SRF 1 Forum.
Willkommen am Donnerstagabend, das Forum. Da diskutieren wir brisante Fragen. Heute eine provokative Frage. Was darf ein Menschenleben kosten? 16'000 Menschen, so viel erkranken in der Schweiz jedes Jahr an Krebs. Und jede vierte Person stirbt daran. Krebs ist mittlerweile die zweithäufigste Todesursache in unserem Land. Der Kampf dagegen, der kostet Milliarden. Und der Kampf wird immer teurer. Können wir uns den Kampf gegen den Krebs noch lang leisten? Wie lange können wir uns den leisten? Und wer verursacht denn überhaupt die hohen Kosten? Was darf die Rettung von einem Menschenleben kosten? Diese Fragen diskutieren wir mit Ihnen zusammen in der Sendung Forum und mit den Gästen von der Yvonne Hafner.
Und bei mir in der Runde sitzen heute vier Leute. Auf der einen Seite vom Tisch sitzen zwei Menschen, die vom Thema ganz direkt und auch persönlich betroffen sind. Das ist zum einen Andrea Hollenstein. Sie hat im letzten August ihre Mutter an Krebs verloren. Andrea Hollenstein als Angehörige, was sagt ihr auf die heikle Frage, was darf denn die Rettung eines Menschenlebens aus eurer Sicht kosten?
Als Angehörige, wo der Tod von unserer Mutter noch nicht so lange weg ist, muss ich sagen, mich schudert das einmal als erstes, wenn ich die Zahlen höre. Und ich kann nichts mit so Zahlen anfangen, was ein Menschenleben in Geld soll aufgehoben sein.
Auf der gleichen Seite von der Andrea Hollenstein hockt Margrit Kessler. Sie ist Präsidentin von der Schweizerischen Stiftung für Patientenschutz, SPO. Und sie ist ebenfalls Angehörige. Sie hat ihre Schwester an Krebs verloren. Frau Kessler, wenn ich euch jetzt nicht als Patientenschützerin, sondern als Angehörige frage, was darf aus eurer Sicht die Rettung eines Menschenlebens kosten?
Also auf jeden Fall mehr, als was das Bundesgericht entschieden hat, und zwar mehr als 100'000 Franken, das ist meine Meinung. Und vor allem dann, wenn es etwas nützt. Wenn man sieht, dass man natürlich einen Haufen Kosten verursacht und es bringt nichts, dann nachher ist wahrscheinlich auch 100'000 Franken zu viel.
Also die zweifelt an einer konkreten Zahl?
Absolut.
Auf der anderen Seite vom Tisch sitzt die Stimme des Gewissens, so quasi, der Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle. Sie leitet die Stiftung Dialog Ethik, das Institut für Ethik im Gesundheitswesen, und sie ist in der Nationalen Ethikkommission für Humanmedizin. Ruth Baumann-Hölzle, ihr seid ja von Haus aus Theologin. Jetzt haben wir die Zahl von 100'000 gehört. Das war das Bundesgericht vor 3 Jahren, wo die konkrete Zahl genannt hat. 100'000 Franken pro gerettetes Lebensjahr dürfe eine Behandlung ungefähr kosten. Was sagt ihr zu dieser Zahl?
Also es ist insofern problematisch, wenn man einfach Zahlungslimiten festlegt, wie die 100'000 Franken, und sie nicht in Relation setzt mit der Wirksamkeit von einer Massnahme. Also das ist das eine. Es geht darum, vor allem zu schauen, was wirken Medikamente, was wirken überhaupt Therapien, und dann in was für einer Relation steht jetzt die Wirkung zu den Kosten. Das ist das eine. Und das andere ist die generelle Frage natürlich, warum kommen die Kosten überhaupt im Gesundheitswesen zustande? Also vielmehr die Frage eigentlich, warum haben wir ein teures Gesundheitswesen, woher kommen die Kosten? Also der Fokus auf den einzelnen Patienten, Patientin, finde ich insofern gefährlicher, als man eigentlich die Abwägungen sehr viel mehr macht, natürlich in Notfallsituationen und so weiter. Aber zuerst geht es mal darum, wirklich das System zu hinterfragen, warum es so teuer ist.
Und genau diese Fragen wollen wir heute am Abend natürlich auch noch stellen. Ich stelle noch schnell die vierte Person in der Runde vor. Er vertritt die Sicht von den Ärzten und Spitälern. Das ist der Thomas Czerny. Er ist Chefonkologe am Kantonsspital St. Gallen und langjähriger Präsident von der Krebsliga Schweiz. Herr Czerny, ihr seid mit dieser Frage, direkt oder indirekt, ja im beruflichen Alltag ja betroffen. Was sagt ihr zu dieser Zahl, 100'000 Franken für ein Lebensjahr gerettet?
Also im Alltag spielt sie gar keine Rolle, und im Alltag sehe ich gar nicht Fälle, wo man mit dem Preis irgendwie kann verstehen, sondern es sind ganz viele individuelle Situationen. Ich denke aber, dass weil das Geld nicht unendlich ist, und vor allem dort, wo es um Preise geht, jetzt nicht um Kosten, sondern um Preise, die hinter diesen Kosten sind, dort ist es klar, dass man gewisse Vorgaben machen muss, vor allem, weil das nicht ein Markt ist, sondern es sind staatlich geschützte Preise. Und dort soll auch ein Nutzen dahinter sein, vor allem, wenn sehr hohe Preise zur Diskussion stehen.
Also das heisst, ihr findet keine konkrete Zahl, aber man muss durchaus darüber reden?
Das ist ja so, dass man über Kosten an sich muss reden, aber nicht Kosten pro Lebensjahr, sondern ganz viele Kosten werden gar nicht in lebensbedrohlichen Situationen ausgehen, sondern es geht vielleicht darum, die Arbeitsfähigkeit oder die Lebensqualität können zu beeinflussen oder wenn das Unfälle sind, dann geht es ganz schlicht darum, einfach einmal etwas zu retten. Auch wenn das nicht eine lebensbedrohliche Situation ist. Also es geht hier, wenn es immer ums Leben geht, dann sind es immer ganz spezielle Situationen. Und dort ist eigentlich für mich klar, dass es keinen Preis gibt für das.
Kein Preis fürs Leben. Das war das Votum von Thomas Czerny, Chefonkolog am Kantonsspital St. Gallen. Das ist das Forum auf SRF 1 und wir diskutieren eben heute diese Frage. Volkskrankheit Krebs, wie viel darf ein Menschenleben kosten? Und im Forum auf SRF 1, da könnt auch ihr mitdiskutieren und mir nimmt von euch daheim Wunder. Darf man im Zusammenhang mit Menschenleben über das Geld reden, ja oder nein? Läutet uns an auf Nummer in Studio 0848 440 222, 0848 440 222, oder schreibt uns ganz einfach ein E-Mail an studio@srf1.ch, studio@srf1.ch. Andrea Hohlenstein, ihr habt es vorhin gesagt, es ist nicht einmal ein halbes Jahr her, da habt ihr eure Mutter an Krebs verloren und ihr habt es vorher auch erwähnt, ihr seid der Meinung, Geld darf nicht das entscheidende Kriterium sein, wenn es ums Menschenleben geht. Eure Mutter war zuletzt in einem Sterbehospiz in Zürich. Seid ihr irgendwann mal mit der Frage vom Geld konfrontiert worden?
Ja, das sind wir, und zwar ziemlich heftig, bevor unsere Mutter das Glück hatte, in das Sterbehospiz zu gehen. Das hat angefangen bei einem Zentrumspital, nachdem man herausgefunden hat, dass es, man hat es uns nicht so direkt gesagt, aber dass es ziemlich sicher in dem Moment keinen Sinn mehr macht, weitere Bestrahlungen zu machen, Operationen bei dem Krebs, den unsere Mutter hatte. Und dann ist es darum gegangen, wie geht es weiter. Man hat uns klar gesagt, man möchte eigentlich möglichst rasch einen Austritt aus dem Spital, wo sie war. Wir haben dann geschaut für einen anderen Ort, ein Landspital, wo man gute Kenntnisse hatte in Palliativmedizin und auch spezielle Kenntnisse in Geriatrie, weil es ist darum ging, dass unsere Mutter ganz starke Schmerzen hatte und einen Ort gebraucht hat, ganz dringend, wo man ihr dort helfen konnte und die Schmerzen gut einstellen. Wir haben den Ort dann gefunden, sie hat in das Landspital können, aber bevor sie dort hin hat, transportiert werden, genau direkt vor dem Transport, hat man am Bett von unserer sterbenskranken Mutter uns gesagt, dass das dann im Fall kein Ort ist, wo sie bleiben kann. Man hat sie nicht geschont, man hat sich das nicht überlegt. Und das Gleiche ist nachher nochmal in dem Landkrankenhaus passiert, in dem Landspital, wo man nachher gefunden hat, man hätte jetzt die Schmerzeinstellungen gemacht, man hätte jetzt gemacht, was man da hätte. Und es tut ihnen sehr leid, aber sie können jetzt da nicht weiterbleiben und man hat jetzt im Moment auch keine Lösung. Und wo man dann nachgefragt hat, man hat die ganze Familie in einem runden Tisch, in einem sogenannten, ums Bett versammelt, wiederum mit dieser sterbenskranken Frau, und hat ihr das nochmal zugemutet, dass sie sich anhören muss, dass man leider kein Geld hat, um das dort zahlen, den Aufenthalt, beziehungsweise wenn wir 1'000 Franken pro Tag zahlen, die Zahl ist genannt worden, dann wäre es möglich, dass sie dort bleiben könnte, wo sie sich eigentlich gut aufgehoben gefühlt hat.
Das ist eine wahnsinnig schwierige Situation, stelle ich mir vor für euch. Was hätte sie euch ausgelöst? 1'000 Franken pro Tag, habt ihr dann einfach überlegen, ob ihr irgendwie müsst ein Haus verkaufen oder irgend sonst das Geld auftreiben?
Ja, natürlich. Wir haben uns solche Überlegungen gemacht und vor allem, wir sind absolut schockiert gewesen, weil es ist eh schon so eine schwierige Situation und haben dann nachher sofort alle Bekannten, alle Freunde, alle Kanäle, die wir hatten, angegangen, was machen wir jetzt. Wir haben auch sehr viel Unterstützung gehabt aus dem Familienkreis, aus dem Freundenkreis. Und sind aber mehr oder weniger allein mit dieser Situation.
Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder von unserem Onkologen, Thomas Czerny, der Arzt ist und der selber Erfahrung hat mit solchen Situationen. Ist das normal oder ist das eine außergewöhnliche Situation, die uns da Andrea Hohlenstein schildert?
Also dann müssen wir einfach wissen, dass wir 26 Gesundheitssysteme haben, die in allen Regionen anders gewachsen sind. Also ich bin jetzt in der sehr guten Situation, dass wir in der Ostschweiz schon lange ein Palliativnetzwerk haben mit Brückendienst. Das ist an verschiedenen Orten ist das auch ähnlich entstanden, wo es eben darum geht, dass wenn Leute dann nicht die Spitalinfrastruktur brauchen, eine gute Schmerzbehandlung kann man heute daheim machen. Das braucht aber nachher eine Befähigung vom System daheim, je nachdem, wie das ist. Das braucht Hausärzte, die bereit sind, auszurücken. Und das braucht auch Leute, die von uns quasi nachher ausserhalb vom Spital eine sehr professionelle Unterstützung geben können, dass eben viele Leute in solchen Situationen daheim sein können und nicht irgendwo, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, abgeschoben werden müssen und möglicherweise nicht irgendwo in einer öffentlichen Institution sein können, sondern privat mit Kosten müssen versorgt werden.
Also dazu würde ich gerne etwas sagen. Also selbstverständlich haben wir uns das überlegt, sowohl meine Schwester als auch ich, ob wir das leisten können, ob wir das bieten können, auch was unsere Mutter braucht, die spezielle Art vom Umgang mit den Schmerzen. Und ich hätte einen Arbeitgeber gebraucht, wo mir, ich weiss nicht, auf unbeschränkte Zeit sterben ist ein Prozess, das können sie nicht planen. Da kann sie nicht sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr eine Auszeit. Es ist 9 Monate gegangen bei unserer Mutter, aber das weiss man nicht im Voraus. Und das ist einfach etwas, was in unsere Art, von, wie wir das Leben anschauen, nicht reinpasst. Das hat nie Platz. Und ich habe keine Möglichkeiten gesehen, also auf eine gute Art die Aufgabe zu übernehmen.
Ruth Baumann-Hölzel, ihr habt heftig genickt, gerade vorher. Aus welchem Grund?
Ja, es zeigt eben sehr klar auch, was wir eigentlich als Grundproblem auch haben, indem wir uns ganz einseitig auch zunehmend natürlich jetzt in den Spitälern, in diesen Gesundheitsorganisationen nach funktionalen Kriterien orientieren, wo Beziehung zum Beispiel eigentlich wenig Platz hat und dass dort, wo man quasi nichts mehr machen kann, im Sinn vom technischen Sinn, auch Patienten dann natürlich entlassen werden. Und wenn es nicht Anschlussangebot hat, ist es sehr schwierig nachher, wo gehen die Leute an? Jetzt, ihre Mutter hat Glück gehabt, dass sie ihnen, also ja, Tochter, sie hat Verwandte gehabt, ein tragendes Netz. Man stellt sich vor, ein Mensch, der das tragende Netz nicht hat. Was passiert mit diesen Menschen? Und wir haben heute generell von der Gesellschaft her eine so eine starke Leistungsorientierung, auch einen ökonomischen Druck, dass all diese Aspekte vom Leben, das Zusammensein, Beziehung, Unterstützung, Zeit zum Abschied nehmen. Ich meine, das braucht so viel Seelenenergie, wenn ein Mensch stirbt, den ich gern habe. Für das haben wir keinen Platz.
Ich möchte noch gerne Margrit Kessler fragen von der Schweizerischen Stiftung für Patientenschutz, wie sie es erlebt hat. Ihr habt eine Schwester verloren. Sie, ist die Kostenfrage bei euch irgendwann aufgekommen?
Nein, meine Schwester war privatversichert. Das war überhaupt keine Kostenfrage. Aber wir hatten andere Probleme. Sie ist in einem Kantonsspital behandelt worden. Und sie war Pflegefachfrau. Sie hat gewusst, was es heisst. Sie hat ein Lungenkarzinom, also einen Krebs gehabt, mit Metastase, also Ableger im Hirn. Und sie hat genau gewusst, ich lebe vielleicht noch ein halbes Jahr. Und hat auch denkt, ich brauche auch gar keine Chemotherapie mehr, weil das nützt einfach nichts. Das weiss man. Es gibt bestimmte Krebsarten, die man heute einfach nicht behandeln kann. Das hat sie gewusst. Dann haben sie das auch beim Onkologen mitgeteilt und der Onkologe hat ihr dann sie einfach fallen lassen, wie in so einen Herdöpfel heissen und hat sie auch gar nie mehr besucht. Das hat sie irrsinnig mögen. Sie hat dann aber ganz einen guten Chirurg gehabt, der immer wieder abpunktiert hat. Sie hat dann so, auch Ergüsse gemacht und man hat müssen abpunktieren. Sie hat sich gewehrt, dass man da einen Schlauch rein tut, weil da hat sie genau gewusst, dann müsste sie nämlich im Spital bleiben, dann kommt sie gar nie mehr heim. Sie ist immer wieder wochenlang heimgegangen, nur ganz wenig Zeit im Spital gewesen. Und das hat sie aber wirklich geärgert. Einfach, dass das Konzept nicht funktioniert, wie sie jetzt etwas anderes hat wollen, dass der Arzt sie nie mehr besucht hat. Und ich finde, das ist einfach nicht richtig so. Man muss halt auch dann als Arzt sagen, ja, ich akzeptiere jetzt. Die Patientin hat eine andere also eine andere Therapie gesucht und ich muss das akzeptieren und das wäre es einfach nicht gewesen, wenn man dann auch wieder herangeht und schaut, wie es ihr geht.
Um genau das Thema geht es bei unserer Hörerin Maria Betschen aus Winterthur. Sie hat selber auch erlebt, ein bisschen das Gegenteil eigentlich von der Andrea Hohlenstein, die bei uns hier am Tisch sitzt und Angehörige ist, die sagt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir irgendwo unterkommen. Maria Betschen, ihr habt eigentlich etwas anderes erlebt. Auch ihr habt einen anderen Wunsch gehabt bezüglich Behandlung als euren Arzt. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Ja, ich habe eine Biopsie gehabt und dann ist herausgekommen, dass es Zungenkrebs ist. Genau. Und ich habe mein Glück, dass ich keine Metastase habe. Aber der Arzt hat mich am selben Tag, wo er mir das gesagt hat, und ich bin alleine drinnen gesessen, gesagt, ich muss entweder bestrahlen lassen oder muss nachschneiden lassen. Es ist ein Sicherheitsrisiko. Ich habe dann gefunden, ich muss mich zuerst orientieren. Ich hatte keine Unterstützung, bin allein gewesen, bin dann irgendwann auf den Jakobsweg und dann ist mir dann die Sicht gekommen, ich wollte weder bestrahlen, noch wollte ich nachschneiden lassen und habe gesagt, ich mache Kontrolle und gehe zu den Anthroposophen, ich mache Misteltherapie. Und dann hat mein Umfeld, also persönlich, Leute haben mich gedrängt und gedrängt und gedrängt und gesagt, du musst nachschneiden lassen, du hast ein Restrisiko und das ist meine grösste Kraftenergie gewesen, neben diesen riesigen Schmerzen. Ich habe es dem Arzt gesagt, er hat dann zugelassen und hat gesagt, ja, es ist aber ihr Restrisiko, wenn sie das machen. Sie müssen dann einfach in 4 Monaten nicht kommen und sagen, wenn dann der Krebs ausgebrochen ist. Dass ich jetzt schuld bin, dann alles gemacht und gesagt, ja, das nehme ich auf mich und jetzt sind es 3 Jahre rum. Ich habe ein riesen Glück gehabt. Einfach das Umfeld hat mich sehr gedrängt.
Also, wenn ich euch richtig verstehe, Frau Betschen, ihr sagt, bei euch war die Problematik, ich hätte eigentlich eben, ich habe nicht bestrahlen, ich habe mich aktiv dafür entschieden, das nicht zu machen. Jetzt muss ich gerade kurz unterbrechen. Ich habe ein Zeichen bekommen vom Moderator im Studio. Wir haben eine dringende Verkehrsmeldung.
Es ist eine Verkehrsinfo von 20.19 Uhr. In der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Richterswil und Wädenswil. Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Vorsicht, es hat Glatteis auf dieser Strecke.
Wir sind mit in der Sendung «Forum» auf SRF 1 zum Thema Volkskrankheitskrebs. Wie viel darf es Menschenleben kosten? Und wir sind mit im Gespräch mit Maria Betschen aus Winterthur, die uns erzählt hat, dass bei ihr vor allem das Problem war, das Umfeld hat sie gedrängt, eine teure Behandlung zu machen. Thomas Czerny, dir hat genickt. Ist das etwas, was ihr häufig antrefft?
Ja, es ist natürlich für viele Leute vor allem wichtig, dass sie das Risiko, dass es einen Rückfall geben kann, wenn man knapp hat müssen operieren, dass sie das natürlich möglichst möchten vermeiden. Dass jetzt jemand sagt, wenn ich nicht ganz sicher bin, vielleicht ist es jetzt schon gut, aber wir können es machen, die Bestrahlung möchte ich lieber nicht haben, dann nimmt er das Risiko ja auf sich. Und das ist absolut ironisch. Das ist der freie Wille von der Patientin, die sich hier informiert hat, Kundigen gemacht und nicht gefunden hat, sie möchte so entscheiden.
Wir haben von unseren Hörerinnen und Hörern auch schon im Vorfeld von der Sendung wissen, darf man eigentlich die Frage stellen oder macht es Sinn, dass man sie stellt, ob man quasi, wenn es ums Leben geht, von einem Menschen darf über Geld reden. Der Daniel Hasler aus Thusis, er hat uns geschrieben, natürlich, man darf und muss über Geld reden. Der Roger Grossmann sagt, leider sei die Frage absolut berechtigt und wird je länger, je mehr ein Thema sein. Aktuell beträgt die Krankenkasse für meine Frau und mich bereits über 1'000 Franken pro Monat. Er fragt sich, was wird sein, wenn wir beide nur noch von der Rente leben? Ruth Baumann-Hölzli, die Frage, die wir hier stellen, Menschenleben und Geld, geht es für euch zusammen? Kann man die Frage, muss man die Frage stellen?
Es ist einfach die Frage, wie man sie stellt. Also die finanziellen Mittel sind genauso beschränkt wie alle anderen Ressourcen, die wir haben. Und von dort her ist einfach der Ansatz dann aber die Frage, tun wir jetzt die Kosten- und Preisfragen oder zum Beispiel eben die Ebene von der Gesundheitskosten, tun wir die jetzt quasi an Einzelfall delegieren, an Einzelentscheid, dass wir einfach sagen, dem einzelnen Patienten, ja, also, du musst jetzt entscheiden, ob du so viel willst kosten oder nicht, respektive der Arzt oder die Ärztin soll am Bett entscheiden, ob jetzt das noch quasi vertretbar ist, dass die Kosten anfallen für den Patienten. Das ist eine absolut falsche Ebene, eine falsche Frage. Es geht darum, auf der Ebene grundsätzlich zu fragen, was stellen wir als Gesellschaft an medizinischen Massnahmen zur Verfügung, und zwar eben dort, was für wirksame Möglichkeit, das ist mal das eine. Wir haben sehr viel auch im Grundleistungskatalog an Möglichkeiten, die veraltet sind, auch nicht mehr wirken und so weiter. Das ist der eine Teil. Dann sehen wir natürlich auch, dass auf der Ebene Verwaltung, zum Beispiel ein Kassenwechsel, kostet enorm viel Geld. Das sind Hunderte von Millionen, die eigentlich versickern in der Administration, wo man eigentlich könnte brauchen natürlich nachher auch für Patienten und Patientinnen. So gibt es ganz viele Bereiche im Gesundheitswesen, wo wir die Frage der Kosten müssen stellen. Und abgesehen davon, es ist natürlich auch so, wir haben in der SUVA oder in ganz vielen Bereichen wird die Frage immer wieder aufgeworfen, was können wir uns an Kosten leisten in Bezug auf die Sicherheit.
Frau Baumann-Hölzer, wir möchten aber beim Thema bleiben vom heutigen Abend, wo es um das Thema Krebs geht. Herr Czerny, Chefonkologe vom Kantonsspital St. Gallen, ihr habt gerade sofort die Augenbrauen aufgezogen.
Das ist ja so. Man muss aufpassen, dass man jetzt nicht einen Alarmismus macht und die Zahlen nicht anschaut, wie sie sind. Wir geben von dem, was unser Bruttoinlandprodukt ist, also was unsere Volkswirtschaft jedes Jahr erarbeitet, knapp 11% in die Medizin hinein. In Amerika sind es zum Beispiel 17%. Und die Zahl ist sehr konstant über die letzten Jahre geblieben. Und wenn ich jetzt Krebsmedikamente nehme, alle Krebsmedikamente, die wir jedes Jahr in der Schweiz ausgeben und die auf einen Bewohner umrechnen, dann geben wir weniger aus, auch für die teuren Krebsmedikamente, als wir für die SMS pro Einwohner in unserem Land ausgeben. Das ist einfach das ein bisschen gesehen. Wir reden von 62 Milliarden in Grössenordnung von 3 Milliarden. Jetzt, wenn es einmal den nicht mehr hat, und wenn wir sagen, wir tun lieber SMS als Medizin machen, dann ist schon die Frage, wo wollen wir das Geld her tun. Im Moment ist es ganz sicher nicht so, dass wir es uns nicht leisten könnten, unsere Patienten so zu behandeln, wie man das 2013 richtigerweise machen muss.
Die Frage, wenn es nicht mehr reicht, oder reicht es irgendwann nicht mehr, die möchte ich nachher gerade noch schnell mit euch aufnehmen. Ich habe jetzt am Telefon Helen Lanz aus Langenthal. Frau Lanz, dir sagt doch, über Geld muss man reden.
Ich denke, sicher muss man über Geld reden, weil irgendein sprengt einfach das ganze das Gesundheitssystem. Und ich glaube auch, dass das Problem ist, dass so viel mit der Angst geschaffen wird, gerade was Krebs anbelangt, aber auch andere Krankheiten. Und das gerade die letzten zwei Beispiele sehr sehr gut gezeigt haben, dass Leute, die sagen, ich mache einen anderen Weg, ich übernehme Verantwortung für mich, die übernehmen sowieso immer. Die sagen immer, ja, wir übernehmen keine Verantwortung, wenn die einen anderen Weg als Medizin geht. Wie wenn sie eine Verantwortung übernehmen? Das können sie ja sowieso nicht mehr, weil sie ja nie, wie es rauskommt. Oder? Und von dort her denke ich, man muss das Ganze wie mal von der anderen Seite anschauen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Und dann kommt das Problem von der Pharma, halt vom Geld.
Besten Dank.
Nicht unterstützt,
oder? Das Thema werden wir sicher in dieser Sendung noch aufnehmen. Besten Dank, Helen Lanz aus Langenthal. Ich habe auch am Telefon den Kurt Ullmann aus Pontresina. Guten Abend.
Guten Abend. Das ist nicht Pontresina, das ist Pontresa.
Entschuldigung, Herr Ullmann, aus Pontresina.
Jawohl.
Wir wollen natürlich von euch immer noch wissen, was sagt ihr? Darf man über Geld reden, wenn es um Menschenleben geht?
Nein. Ja, mal, man kann schon darüber reden. Aber von mir aus gesehen müsste man das nicht beschränken.
Wie meint ihr?
Das kann so viel kosten, wie es muss.
Also das heisst, ihr sagt, es gibt keine Limiten, man muss einfach ein Menschenleben retten und da Augen zu, man darf nicht über Geld reden.
Also, meine Mutter hat einmal Brustkrebs gehabt. Aber sie ist nicht an dem gestorben. Sie war nämlich nachher in einem Konversionsheim gewesen. Und nachher hat der Arzt ihr gesagt, wenn ihr einen Herzinfarkt hättet, dann müsstet ihr ja dann ins Spital. Dann hat sie gesagt, sie will nicht mehr ins Spital. Dann hat der Arzt uns alle sieben Kinder aufgeboten. Und im Beisein von Mutter hat er das gesagt, oder? Sie will nicht mehr ins Spital, ob wir mit dem einverstanden sind. Natürlich sind wir alle einverstanden gewesen. Ich meine, das entscheidet sie. Und sie hat dann noch zwei Jahre in diesem Rekonvaleszenzheim gewohnt und hat dort zuletzt eine Lungenembolie gehabt.
Und, da sagen
und für das hat man dann allerdings wieder ins Spital müssen. Nachher hat sie mit dieser Lungenembolie noch 3 Tage gelebt.
Und ihr, Herr Ruhlmann, ihr sagt, in dieser Situation sagt ihr, da ist es einfach nicht richtig, über Geld zu reden. Ich möchte das gerne mit der Margrit Kessler aufnehmen. Es ist interessant, wir haben 2 ganz verschiedene Meinungen jetzt gerade gehört. Jemand, der gesagt hat, doch, man muss über die Kosten reden. Und eben jetzt gerade der Ruhlmann, der gesagt hat, nein, wenn, nachher, wenn es um ein Leben geht, es geht einfach um Leben und Tod, dann darf man nicht. Reden wir gerade über die aktuelle Situation. Viele Leute haben eine Krankenkassenprämie, wo sie sagen, es ist an der Schmerzgrenze, so kann es nicht weitergehen. Wie ist eure Sicht? Kommt's, muss man darum fürchten, dass man das irgendwann die teuren Behandlungen im Bereich Krebs einfach nicht mehr zahlen
können? Also ich bin überzeugt, dass das so kommen wird, weil in England ist es ja bereits so, dass man dort dann einfach ungefähr 70'000 Franken zahlt. Und wenn man mehr will, dann nachher muss man es selber zahlen. Und ich glaube, bei uns wird es auch irgendwann mal eine Grenze haben. Aber ich habe natürlich eine ganz andere Forderung, und zwar an die Ärzte selber. Die Ärzte sind einfach, sie tun einfach behandeln. Und das habe ich auch meiner Schwester gesehen. Ich meine, man hat ihnen einfach alles angeboten, was man machen könnte, obwohl dass man weiss, dass es gar nicht wirkt. Und da bin ich der Meinung, da müssen wir halt mit den Angehörigen, aber auch mit den Patienten viel offener reden. Und zwar, Angehörige sollten immer dabei sein. Es sollte nie ein Patient allein sein, wenn es um so ernste Gespräche geht. Und dann muss man ihnen halt einfach mal aufzeigen, was für Vor-, was für Nachteile das hat. Und ich bin der Meinung, da kann man nicht alles auf eine Leiste schlagen, sondern bei einer Mutter, die kleine Kinder zu Hause hat, ist eine Therapie, die eventuell nur zu 1% angeht, halt immer noch, muss man immer noch durchführen. Einfach, wie sie braucht die Zeit, um sich überhaupt trennen von ihrer Familie. Aber jetzt, wenn ein älterer Mensch um den älteren Mensch geht, ich meine, wir müssen einfach um die Endlichkeit, da müssen wir halt darüber mal diskutieren. Und da bin ich der Meinung, müssen wir halt eben auch anstehen und sagen, schauen Sie, die und die Situation haben Sie jetzt, da könnte man jetzt noch vielleicht 3 Monate verlängern mit dem Medikament. Ich bin gar nicht der Meinung, wir müssen gar nicht über die Kosten reden, wir müssen nur über die Realität reden, was es überhaupt für Folgen hat. Denn die Lebensqualität ist zum Teil dann, ist wirklich miserabel. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele Menschen, wenn sie wüssten, was auf sie zukommt, sagen, nein, danke, ich muss das nicht haben. Aber ich hätte gerne eine gute Palliativmedizin, also jemand, der mich nachher begleitet, bis ans Ende des Lebens. Und ich möchte keine Schmerzen haben.
Also da muss ich jetzt doch sagen, Frau Kessler, vor 15 Jahren hat man der Medizin oder vor 20 Jahren den Vorwurf gemacht, dass sie autoritär ist, dass sie dem Patienten nicht sagt, was die Optionen sind. Heute sind wir auch in einer legalistischen Welt. Wir müssen Patienten so aufklären, ihnen sagen, was sind die verschiedenen Möglichkeiten, was sind die Erwartungen, die wir dort davon haben, und Patienten in diesem Entscheidungsprozess selbstverständlich mit den Angehörigen, je nachdem, wie sie das wollen, dort beteiligen. Das heisst, wir bürden den Patienten tatsächlich auf, dass sie sich mit schwierigen Entscheidungen müssen auseinandersetzen, weil wir auch gar nicht mehr das Recht haben, einfach paternalistisch zu sagen, ich möchte das in dieser Situation machen, dann biete ich nur das an. Also genau die Schwierigkeit, die müssen wir auch als Gesellschaft lösen, dass wir uns beteiligen an schwierigen Situationen und dann versuchen, in diesem Prozess zu verstehen, was das Beste ist für den Patienten. Dass das nicht immer klingt und dass so häufig der Patient selber sehr unsicher wird, das ist tatsächlich ein Problem. Also mit vielen Informationen und mit dem Anspruch haben wir auch viele Probleme, die tatsächlich in diese Richtung gehen können.
Also ich habe natürlich da nur die negativen Fälle, die dann zu mir kommen und sagen, schauen Sie, wenn mir die Ärzte alles gesagt hätten, dann hätte ich ganz anders, also sind ja dann die Angehörigen, die hätten mir ganz, ganz anders entschieden, zusammen mit unserem Angehörigen. Und ich muss Ihnen zugestehen, ich kann natürlich in unserer Beratungsstelle vorwiegend die negativen, die positiven kommen nicht.
Also ich würde dazu gerne noch etwas sagen, wie mir das erfahren haben, also es hat ja dann den Zeitpunkt gegeben, wo klar war, jetzt muss man über Sterben reden. Es kommt nicht mehr drum herum und wir haben gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man emotional drinsteckt, wie schwierig aber das auch ist für die Patientin selber. Und in dem ganzen Prozess hat mich unsere Mutter dann einmal gefragt, du, sterben, wie geht das? Ich bin ziemlich schockiert gewesen und die Frage beschäftigt mich bis heute, weil ich weiss es nicht. Ich habe bis heute keine Antworten darauf. Und was ich aber weiss, ist, dass wir in dem Prozess vom Sterben, wo wir nicht darüber reden, wo wir es nicht wagen, darüber zu reden, etwas mit dem Menschen passiert. Er ist nicht mehr das Subjekt, das präsent ist und handlungsfähig ist. Und ich weiss, dass ich jetzt etwas sage, das schwierig ist, weil ich würde, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, das möglichst selber entscheiden kann, autonom sein. Das ist mir ein grosses Anliegen. Aber ich musste erleben, dass irgendwann der Moment kommt, wo ein Mensch möchte getragen werden, wo er eben nicht mehr kann, aus 10 verschiedenen Möglichkeiten für sich selber das Beste raussuchen, weil er ist am Sterben. Das sind ganz grundlegende Fragen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Fragen im Leben, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und ich habe erfahren, im Lighthouse, dort hat es Leute gehabt, die haben Erfahrung, wie man mit so etwas umgeht.
Die reden sind vom Hospiz, Andrea Hollenstedt.
Ja, genau, Entschuldigung. Und wir sind unendlich dankbar für die Menschen und denen ihre Erfahrung. Und unsere Gesellschaft braucht solche Menschen, die diese Erfahrungen haben, die darüber reden. Und das ist auch der Grund, obwohl es mir schwergefallen ist, heute da hinzukommen, um darüber zu reden. Ich rede auch im Namen von meiner Schwester, die mit mir da durchgegangen ist, dass man das Thema muss anschauen muss und dass man muss vom Leben reden und vom Sterben reden und nicht so viel über das Geld.
Die Andrea Hollenstein, Angehörige, hat uns eindrücklich geschildert, wie es ist, wenn man jemanden begleitet, der an Krebs stirbt. Das ist das Forum auf SRF 1 zum Thema Volkskrankheit Krebs. Wie viel darf ein Menschenleben kosten? Und sie hat uns auch eindrücklich vor Augen geführt, wie schwierig es ist, in so einem Moment überhaupt an Geld zu denken. Meine Gäste am Tisch heute sind Thomas Czerny. Er ist Chefonkologe am Kantonsspital St. Gallen und langjähriger Präsident der Schweizer Krebsliga. Das ist Margrit Kessler, sie ist Präsident der Schweizerischen Stiftung für Patientenschutz. Das ist eben Andrea Hollenstein, heute die Stimme der Angehörigen. Sie hat erst im August ihre Mutter an Krebs verloren. Und das ist Ruth Baumann-Hölzli von der Stiftung Dialog Ethik. Und wir wollen natürlich auch eure Meinung hören. Findet ihr es richtig, wenn man im Zusammenhang mit Krebsbehandlung auch über Kosten redet? Darf man im Zusammenhang mit Menschenleben über Geld reden, ja oder nein? Sagt uns eure Meinung. Die Telefonnummer ist 0848 440 222 0848 440 222 oder sagt uns eure Meinung per E-Mail an studio@srf1.ch. Thomas Czerny, wir haben schon ein bisschen von den Ärzten und der Verantwortung geredet, die die Ärzte haben, die Frage nach den Kosten bei der Krebsbehandlung. Ja, da muss man auch die Ärzte in die Pflicht nehmen. Ich habe vor der Sendung mit Christa Baumann geredet. Sie ist Onkologin in einem Schweizer Privatspital. Und sie äußert auch Kritik an ihren eigenen Kollegen. Ich wollte vor der Sendung von ihr wissen, welche Rolle die Ärzte bei den Kosten für die Behandlung spielen. Jetzt haben wir eine kleine technische Panne. Die Grundaussage von der Frau Baumann ist, ich fasse es doch hier schnell zusammen, sie hat gesagt, das Problem ist vor allem auch, dass Ärzte zum Teil auch mitverdienen an Krebsmedikamenten. Thomas Czerny, die nicken, das ist in dem Fall eine Tatsache.
Das ist so. Das ist nicht in den öffentlichen Spitälern so, aber das ist in der Privatonkologie so. Und das ist zum Beispiel in Amerika ganz ausgeprägt so, dass sozusagen das Verdienst von den Onkologen und Onkologinnen dort im Wesentlichen über den Umsatz mit dem Medikament geht. Also ich kann die Leute beruhigen, das ist bei uns absolut nicht so. Ich verdiene genauso, ob ich mehr oder weniger gebe. Ich komme auch nicht mehr über, wenn ich weniger verbrauche. Es gibt keinen solchen Zusammenhang. Aber in der Privatmedizin ist das ein Problem. Und ich finde, das gilt nicht nur für die Onkologie, das gilt für alle Eingriffe. Wir sollten eigentlich keine falschen Anreize in der Medizin haben, etwas zu machen, wo wir verdienen, wo aber unter Umständen fraglich ist, dass der Nutzen ein Patient hat.
Wir haben vorhin eine Hörerin gehört, die gesagt hat, sie finde es vor allem bedenklich, was die Medikamente kosten. Thomas Czerny, da fällt natürlich der Verdacht sofort auf eure Branche. Ist das einfach auch ein Goldesel, die Krebsbehandlung?
Das ist so, wie ich es gesagt habe. Also, sozusagen in der freien Wildbahn ist es eben so, dass man an den Medikamenten, auch an den Untersuchungen, an Eingriffen und so weiter kann verdienen. Und das ist ein unwürdiger Zustand. Das ist so ein latenter Vorwurf, wo ich froh bin, dass wir das in den öffentlichen Spitälern nicht haben, dass wir keine solchen Anreize haben. Mindestens in der Onkologie kann ich das sagen, oder überhaupt die innere Medizin bei uns, damit man eben völlig ungeachtet von dem, was jetzt irgendwo ein Benefit ist, primär einmal das macht, was notwendig ist. Aber man muss auch sagen, die Medizin hat etwas sehr Gutes. Es ist nämlich so, dass die Sachen, die wir dem Patienten unnötigerweise antun, dass dort meistens eben noch ein möglicher Schaden verbunden ist. Unnötig zu röntgen, unnötige Punktion zu machen, unnötige Körperflüssigkeit oder etwas rausnehmen, was nicht nötig ist. Das ist eben dort so, dass man sich muss überlegen, mit welchem Minimum komme ich zum Ziel, dass ich nachher in die Diagnose und in der Therapie erfolgreich sein kann. Das ist die Kunst der Medizin.
Also das ist ein Vorwurf an eure Kolleginnen und Kollegen, ganz konkret.
Die meisten machen das exzellent. Ich komme sehr viele Zuweisungen über, wo ich muss sagen, die Leute haben genau das gemacht, was in dieser Situation muss gemacht werden. Aber sobald ihr Medizin als Profizenter Teil anschaut, dann laufen die Gefahr rein, dass Sachen gemacht werden, um Geld zu verdienen.
Also die Frage ist ja, was ist wirklich nötig? Und wir sehen, dass in den letzten Monaten, ein Jahr, eigentlich die höchsten Kosten anfallen. Und das ist auch etwas, was Sie vorhin gesagt haben, Frau Hollenstein, immer wieder ganz eindrücklich. Wir haben wirklich die Sprache verloren oder wir haben sie nicht, um über Sterben und den Tod zu leben, zu reden, weil er ist wirklich sehr stark auch tabuisiert und zwar nicht nur von den Angehörigen, sondern eben umgekehrt auch vom Personal. Es ist auch eine Abwehr in dem Sinn natürlich von dem Sterben und die Frage ist, wie bringen wir das als eine Grenze von unserem Menschsein auch wieder quasi ins Gespräch, dass wir wieder lernen, ob wir das wirklich je so haben können, ist eine andere Frage. Aber wie lernen wir über Sterben und Tod reden? Wie lernen wir auch in der Entscheidungsfindung zu schauen, was ist in der Situation noch angemessen, was ist nicht? Wir machen das sehr viel in den Spitälern auch. Und das sind ja sehr schwierige Situationen. Das braucht Raum, das braucht Zeit, das braucht Menschen, die aber auch bereit sind, sich mit dieser Frage von der Endlichkeit auch wirklich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ja, sie kann nicht zu lassen, weil es ist ja nicht nur eine Frage da aussen, sondern es ist eine Frage, die unter die Haut geht.
Ruth Baumann-Hölze, also dir schiebt eigentlich der Ball uns allen zu, uns als Patienten, die dir sagen, vielleicht hat man manchmal auch ein bisschen eine falsche Einstellung zum Thema Sterben. Verstehe ich euch richtig?
Also wir alle, ich will nicht einfach Patienten, sondern wir alle, müssen uns grundsätzlich, und je mehr die Medizin auch kann, mit der Frage natürlich auseinandersetzen, ja, was wollen wir noch für eine Therapie? Was wollen wir noch an lebenserhaltenden Massnahmen? Was ist uns dort wichtig? Aber das setzt voraus, dass wir uns Zeit nehmen für die Auseinandersetzung und dass dann nicht die anderen Anreize ins Spiel kommen, dass man eben kann unter Umständen mehr noch mit einem Patienten verdienen kann, sondern es braucht einen geschützten Raum für einen Entscheid, wo der Anreiz ist, möglichst angemessen für den Patienten jetzt eine Lösung zu finden, für die Angehörigen, dass man Abschied nehmen kann. Und das sind ganz unterschiedliche Situationen. Aber da passiert sehr viel Unangemessenes und das kreiert unter Umständen auch sehr, sehr viel Leiden.
Ich möchte die Frage unserer Hörerin Daniela Seiler aus Kaiseraugst noch stellen. Guten Abend, Frau Seiler. Dir sagt, ein Menschenleben ist einfach jedes Geld wert.
Nein, ich habe gesagt, dass die Fragestellung, ob ein Menschenleben so viel Geld wert ist, falsch gestellt wird.
Wie ist sie richtig?
Richtig müsste man eigentlich fragen, jeder Mensch persönlich, wie viel ist ihm die Lebensqualität wert? Ist ihm all die Leiden, die er muss ertragen muss, während man in einer Chemotherapie ist, in Bestrahlung ist, ist die Lebensqualität nachher auch die 2-3 Monate wert, wo er länger lebt?
Eine ganz gute Frage. Danke vielmals, Daniela Seiler aus Kaiseraugst. Ich möchte eine weitere Hörerin das Wort geben. Das ist Marianne Ellenberger aus Bern. Guten Abend, Frau Ellenberger.
Grüß euch miteinander. Was mir ganz wichtig dünkt, ich habe eine Tante, die gestorben ist, wo man ihr gesagt hat, sie könne 2 Wochen bleiben und sonst müsse sie weiter schauen. Und was mir ganz wichtig dünkt, ist, dass der Stress nicht um ist für die Sterbenden und Angehörigen, dass man mehr Hospiz mehr Platz macht, wo man in Ruhe kann sterben kann.
Besten Dank, Marianne Ellenberger aus Bern. Dann nickt natürlich Andrea Hohlenstein, unsere quasi Stimme der Angehörigen am Tisch, ganz stark. Das habt ihr auch so erlebt?
Ja, das war für uns der Moment gewesen, wo wir dann wirklich uns haben können, um unsere Mutter kümmern. Und der Vorteil war, wir sind bei dem Hospiz hat man können, wir können Tag und Nacht kommen und gehen. Die haben gewusst, wie man mit unserer Mutter umgeht. Liebevoll, ohne Spitalroutine, das war auch ganz wichtig. Und haben uns geholfen. Sie haben uns geholfen und ich denke, damit kann man eben, dann, wenn es dann schon mal ums Sparen geht, auch Geld sparen. Nämlich zu akzeptieren, wo dann die Grenzen sind. Wenn unsere Mutter nicht mehr wollte essen, dann hat niemand sie gezwungen, weiter zu essen. Und was auch für uns ganz wichtig ist, unsere Mutter hat eine Patientenverfügung unterschrieben. Für sie war ganz klar, sie hat sich dieser Frage gestellt, dass irgendwann der Moment kommt, wo sie sagt, so, nach menschlichem Ermessen kann man jetzt nichts mehr machen. Aber was unsere Mutter und auch wir mit dieser Patientenverfügung nicht haben können lösen, ist, man kann bei einem Menschen nicht einen Stecker ziehen. Und da hat niemand daran gedacht. Und man muss nachher miteinander durch die Zeit durchgehen und es braucht Menschen, es braucht die Menschen, es braucht die Freiwilligen vom Lighthouse Hospiz, die dort sind, die einen begleiten, die einen durchtragen durch das durch. Es braucht das Umfeld, es braucht das Netz und dann kann man sich auch eher für so etwas entscheiden und wenn man das mal erlebt hat.
Es braucht das Umfeld, es braucht den Platz, sagt ihr, Frau Hohlenstein. Kommen wir doch jetzt noch zu den Lösungen, wenn wir jetzt immer schon nur über Probleme geredet haben. Thomas Czerny, Onkolog und im Kantonsspital St. Gallen, seht ihr ja so Fragen täglich. Wäre das eine Lösung, dass man sagt, man hat einfach mehr so Hospiz oder eben Plätze, wo man kann, sagen Sie jetzt einfach genau so, wie es ist, wo man kann sterben
kann? Also ich muss mal sagen, es ist überhaupt nicht so, dass wir sozusagen gegen das Sterben angehen, sondern häufig ist es umgekehrt oder etwa gleich häufig der Fall, dass es sehr schwierig ist, für die Angehörigen, für das Umfeld zu akzeptieren, dass man dort ist, wo man tatsächlich ist. Also wir müssen immer wieder Überzeugungsarbeit machen, dass man genau eben nicht noch ernähren, nicht noch das und jenes machen. Und ich möchte auch die Palliativstationen, die ich sehr gut kenne, an verschiedenen Orten in der Schweiz, sagen, die machen genau das. Das ist eine sehr liebevolle Umgebung, wo man sehr ungestört die Leute lässt, dass sie sehr viel Freiheit gibt. Ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, es gibt nicht einfach ein richtiges und ein falsches Sterben. Es ist nicht einfach so, dass wir das wissen. Frau Hohlenstein hat das eindrücklich gesagt. Es ist so ein Raum da, wo niemand weiss, was kommt als nächstes. Wenn wir immer wüssten, vor der Anruf kam, dass jemand wirklich in 3 Monaten stirbt und nicht erst in 2 Jahren, dann würden wir vielleicht mit dem Wissen anders umgehen. Aber weil wir es nicht wissen und die Unschärfe müssen akzeptieren, sind wir natürlich dort in einer Existenz. Existenzielle Dilemmasituation, dass wir das Wissen, das wir eigentlich bräuchten, um optimal vorzugehen, gar nicht haben. Das heisst, wir müssen das auf unsere Schultern nehmen, dass Sterben und Leben beides sehr ein unscharfer und ein sehr individueller Prozess ist. Und ich finde das auch gut so.
Stichwort Lösungen, Margrit Kessler vom Patientenschutz.
Also ich bin mit Ihnen einverstanden. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man mehr Palliativ-Care-Stationen jetzt aufbauen tut. Das ist auch möglich jetzt. Also, es hat ein Bieler-Manifest gegeben, wo es heisst, zum Titel «Gemeinsam für ein Leben bis zuletzt». Und das ist verabschiedet worden. Die Kantone müssen sich jetzt darum kümmern. Das Problem ist einfach von Seite der Finanzierung. Wir kommen da wirklich nochmal darauf. Palliativ-Care in den Spitälern, in den öffentlichen Spitälern, das wird bezahlt. Aber von der Krankenkasse. Dort haben wir aber das Problem, dass die Krankenkasse natürlich sagt, irgendwann zahlen wir dann nicht mehr. Das heisst, der Direktor ist mit der Fallpauschale jetzt halt auch unter Druck und sagt, also mehr als 2 Wochen kann der Patient ganz sicher nicht da sein. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, dass Angehörige gekommen sind und haben gesagt, meine Mutter, mein Vater, die haben müssen in ein Pflegeheim noch für 3 Tage, um dort sterben. Und das finde ich einfach, das finde ich menschenunwürdig. Also das geht so einfach nicht. Hingegen, jetzt die Hospiz, also das ist natürlich dann wieder etwas anderes. Dort muss man es aber selber zahlen. Es ist einfach wie ein Pflegeheim, wo man dann selber zahlen muss. Aber man darf mindestens dort bleiben. Und es ist einfach also unmöglich. Die erste Hilfe, die wird bezahlt von unseren Krankenkassen, aber die letzte Hilfe, die wird nicht bezahlt. Und da ist jetzt etwas, wo wir auch Politiker schauen müssen, dass da etwas ins Leben gerufen wird und dass Patientinnen und Patienten wirklich jetzt zu ihrem Recht kommen. Weil wenn sie nämlich eine palliative Therapie oder also eine Operation wählen und dann auf die Intensivstation kommen, dann kostet dort einen Tag mehr als wochenlang Palliativstation. Und ich glaube, das ist doch einfach nicht die Lösung, die wir jetzt haben in der Schweiz.
Margrit Kessler, dir sagen, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte nicht noch die vierte Bestrahlung oder die fünfte Bestrahlung oder ein teures Medikament, eben, ich möchte zum Beispiel in so ein Hospiz, dann ist das von der Krankenkasse nicht abgegolten. Das ist das eine Thema. Ich möchte noch Stichwort Lösungen, noch etwas in die Runde werfen. Es gibt in England quasi eine Regelung von einem Kostendach, wo man sagt, es gibt einfach nicht mehr Geld als das. Thomas Czerny oder die ganze Runde, ist denn das eine Lösung, dass man einfach sagt, so, fertig, hier ist ein Kostendach und mehr Geld gibt es jetzt nicht für die Behandlung von einem Krebs?
Nein, das ist sicher keine Lösung und ich muss auch England ein bisschen Schutz nehmen. Also die haben das ziemlich auch überwunden, weil man muss im Einzelfall schauen, was es braucht. Aber es ist in der politischen Diskussion klar, es geht dort immer letztlich nur um Geld und irgendwo muss man diesen Teil halt auch abschaffen. Aber gerade England ist das Land, das in den letzten Jahren am meisten investiert hat in die Medizin und viele Lösungen gefunden hat, wie sie in den Regionen Geld eben haben können geben, um solche Härtefälle zu vermeiden. Also ich glaube auch, ein sehr hartes System wird einknicken, weil die Bevölkerung das nicht akzeptiert. Vielleicht noch ganz kurz für die Hospiz. Ich finde das ganz wichtig, dass man weiss, dass in den verschiedenen Kantonen, wir haben 26 Gesundheitswesen und es gibt Kantone, die dort relativ weit schon sind gegangen. Es ist nicht nur eine Frage von der Krankenversicherung. Und wir haben ja ein duales Zahlsystem, oder? Es ist der Kanton, der zahlt und wir zahlen über die Versicherungen. Und das ist genau die Lücke, die ich finde, wo die Kantone sollten die Spur legen und sollten vorangehen und nicht warten, bis sich 86 Kassen, die sich noch nie geeinigt haben, einigen.
Ich würde jetzt einfach noch gerne etwas sagen. Also das Hospiz, wo unsere Mutter war, ist eine Stiftung und natürlich gibt es auch dort Grenzen, aber es ist für uns eine ganz grosse Erleichterung war, dass man nicht mal zuerst mit dem Geld gekommen ist, sondern gesagt hat, wir haben ein Zimmer frei, wir suchen nach einer Lösung. Und ich finde, das müsste der Ansatz sein. Und das, was vorhin passiert war mit unserer Mutter, dass sie innerhalb von einem Monat an vier verschiedenen Orten war, ein sterbenskranker Mensch, der kaum den Transport mehr verlitten hat, grauenhafte Schmerzen sowieso schon gehabt hat, hat müssen hin und her transportiert werden, einfach weil das System derart eingerichtet ist, dass man das nicht anders lösen kann. Das finde ich unwürdig, das finde ich traurig.
Das ist das Forum auf SRF 1. Wir diskutieren heute eine schwierige Frage, die auch polarisiert. Der Türkampf gegen Krebs. Was darf ein Menschenleben kosten? Joschi Kühne, ihr habt während der Sendung viele, viele Telefone entgegengenommen und auch E-Mails angeschaut. Was sind so ein paar von den Meinungen der SRF 1 Hörerinnen und Hörer?
Also wenn man über finanziellen Aufwand redet, von Krebs verursacht in dem Fall, dann müssen wir sofort irgendwie auch sagen, wo müsste man denn das Geld sparen oder bei wem sollte man sparen? Sollen wir jetzt bei den älteren Leuten sagen, es gibt eine Alterslimite, ab 90 wird nicht mehr geschaut? Oder wer urteilt denn darüber, ob ein 20-jähriges Kind länger lebt nachher? Wie ist die Lebensqualität, wenn man kurzfristig viel Geld ausgebe und dann nachher vielleicht gesundet für ein halbes Jahr? Es wird ziemlich deutlich und knallhart auch gesagt, man muss zwar über Kosten reden, aber es ist nur das etwas wert, was, also man zahlt nur für etwas, was auch etwas wert ist. Was bringt es einem 90-jährigen lebenserhaltende Therapie zu finanzieren, aber einen jungen Menschen sterben zu lassen? Und Komplementärmedizin kommt auch immer wieder vor. Es ist gerade eine Frau, die sich nicht genannt werden. Sie sagt, sie hat sich gewehrt, dass man Methoden nimmt. Also die ganze volle Programm schreibt sie. Das haben die Ärzte nicht toll gefunden. Jetzt zahlt sie das aber selber. Komplementärmedizin offenbar da nicht unterstützt wird.
Eine wichtige Frage, die eine SRF1-Hörerin stellt, ist, die ich jetzt gerade aufnehme, ja, was bringt es denn eigentlich, man muss sich die Frage stellen, bei jemandem vielleicht, der 90-jährig ist, was bringt es da noch zu bestrahlen? Ich möchte diese Frage sehr gerne unserer Ethikerin noch stellen. Wenn ihr habt vorher erwähnt, wir als Gesellschaft müssen uns vielleicht auch überlegen, wie wir mit dem Thema Sterben umgehen. Das geht jetzt genau in die Richtung. Wer überkommt noch Medikamente? Wer überkommt Bestrahlung? Ist es jemand, der 20 ist? Ist es jemand, der 90 ist? Wie können wir denn die Diskussion in der Gesellschaft führen?
Also ich im Moment finde ich, sollten wir sie nicht, genau nicht in dieser Art und Weise führen. Weil das führt dazu, dass wir anfangen, menschliches Leben ganz unterschiedlich zu bewerten. Wir müssen am anderen Ort ansetzen, und das ist auch das, was ich muss sagen, was mich stört in der Fragestellung von der Sendung. Wir müssen fragen, wie kommt es überhaupt, dass die Medikamente so teuer sind? Wie kommt es, dass aus den Spitälern plötzlich die Sterbephase ganz ausgegliedert wird? Ich finde Hospiz eine ganz tolle Sache, aber dort stellt sich auch die Frage, sollen dann unsere Spitäler eigentlich Gesundheitsfabriken werden, sondern auch dort braucht es ja die Konfrontation mit der Sterblichkeit und auch dort braucht es Zeit für Sterbende, weil nach wie vor sehr viele Menschen im Spital sterben und auch immer werden sterben. Die Frage zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht die in einer Kriegssituation, wo wir Einzelne quasi bevorzugen als den anderen. Wir haben ein System und das System müssen wir hinterfragen. Und das System, das wir heute haben, hat genau von dieser Illusion, wenn wir meinen, wir haben unbegrenzte Gelder, kann man, wenn man die Diskussion so führt, wie man sie jetzt heute Abend führt und fragt, wem steht noch etwas zu oder nicht, kann man ablenken von den systemischen Problemen, die wir haben. Und das fängt an bei den Krankenkassen, warum die Prämien unverhältnismäßig steigen, zum Beispiel im Vergleich zu den Medikamentenkosten, warum Krebsmedikamente überhaupt so teuer sind, warum das Gesundheitswesen derart lobbyiert ist, auch in dem Parlament. Das sind die Fragen, die wir angehen müssen. Es macht kein Sinn, wenn wir die Bevölkerung verängstigen mit dieser Frage, eigentlich mit dem Ziel, am Schluss einfach alle Kosten können, überzukommen und alle Preise können zu generieren.
Wir haben ganz klar mir aus dem Herzen, Frau Baumann. Ganz herzlichen Dank, Andrea Hollenstein. Wir haben ganz klar zwei Positionen gesehen heute Abend. Die einen, die Hörerinnen und Hörer, aber auch hier am Tisch, die sagen, nein, wir reden über die falsche Frage. Man muss wirklich reden, wo liegt ein Problem, was macht das Gesundheitswesen so teuer? Und die anderen, die sagen, es kann so nicht weitergehen, Krankenkassenprämien sind hoch, können wir es irgendwann noch zahlen? Ja, wir müssen darüber reden. Ich möchte in dieser Sendung die letzten paar Minuten noch nutzen, um in die Zukunft zu schauen. Thomas Czerny, eine ganz schwierige Frage. Angenommen, ihr erkrankt irgendwann in Zukunft an Krebs. Habt ihr euch persönlich schon Gedanken gemacht, wie ihr möchtet damit umgehen? Also werdet ihr alles machen, was medizinisch möglich ist?
Das sind so hypothetische Fragen, wo sie 200 verschiedene Krebserkrankungen. Es gibt Erkrankungen, die absolut problemlos wären und wo ich auch ein bisschen den Vorteil habe, dass ich dann wüsste, was es würde bedeuten. Und es gibt andere Erkrankungen, wo ich das auch weiss, aber dann weiss ich, dass ich hunderte von Patienten habe gesehen. Es sind nicht die, die gesund werden, die uns beschäftigen, sondern es sind die, die krank bleiben und in die Sterben hineingehen, die wir vorwiegend begleiten. Und da weiss ich, dass jeder Fall ein anderer Fall ist. Und ich will überhaupt meine Seele nicht verkaufen. Ich weiss nicht, wie ich würde reagieren. Ich weiss nur, dass das System, das wir in der Schweiz haben, die Leute, die ich in der Pflege kenne, die ich als Ärztinnen und Ärzte erlebe, dass das genau die Leute sind, die ich auch zu vertrauen hätte. Und ich würde mich in dieser Art und Weise aus meiner Tagesform raus würde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. In Absprache mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern. Ich glaube, das ist die Situation, wo man einfach muss wissen, niemand weiss es. Und wenn die Leute eben häufig das Gefühl haben, warum hat man das noch gemacht? Wenn wir das alles eben wüssten, dann könnten wir anders handeln. Aber das ist ja das Tolle am Leben, dass es immer ein bisschen anders kommt, als wir gedacht haben und uns auch immer wieder positiv überrascht. Übrigens auch im Sterben. Dass ich das auch noch darf sagen, wir erleben so viele Leute, die in diesem Prozess, weil er eben gut ablaufen kann, weil Zeit da ist, weil Verständnis da ist, weil man Sachen aufschaffen kann, letztlich sagen, es war eine ganz wichtige Zeit, die hätte ich nicht missen wollen.
Ganz eine ehrliche Antwort von unserem Onkologen Thomas Czerny. Er sagt, wenn er selber in der Situation ist, er weiss nicht, wie er entscheidet. Ich möchte die gleiche Frage der Margrit Kessler auch noch stellen. Habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr damit umgehen wollt?
Ja, das habe ich mir schon. Ich habe ja lange genug auf der Intensivstation geschafft, habe selber Erlebnisse gehabt. Und ich bin der Meinung, wenn es, also kommt darauf an, was für ein Krebs das natürlich ist, aber Am Anfang würde ich mir natürlich wirklich wehren dagegen. Ich würde auch alle die Therapie über mich ergehen lassen. Aber wenn ich sehe, dass es mit der Stase hat, dass es am Ende zugeht, dann wüsste ich tatsächlich, was ich möchte. Ich möchte Palliativmedizin, ich möchte daheim sterben. Das haben wir jetzt eigentlich noch zu wenig besprochen. Ich möchte daheim zusammen mit dem Hausarzt und mit der Spitex. Das braucht dort dann auch eine rechte Organisation. Aber so würde ich mir jetzt mein Sterben vorstellen.
Andrea Hollenstein, bei euch ist der Verlust von der Mutter ja noch wahnsinnig nah. Ihr seid hier nah dabei, also quasi hautnah dabei gewesen. Und mir nimmt es gleich Wunder, hier und heute, was sagt ihr? Wenn ihr irgendwann mal betroffen wäret, würdet ihr alles machen, um das Leben zu verlängern? Habt ihr das auch
überlegt? Nein, das würde ich nicht. Wie der Herr Czerny vorher gesagt hat, wenn man das Sterben von einem Menschen mal ganz nahe erlebt hat, dann kommt man ein anderes Verhältnis dazu über. Einerseits lernt man das Leben wieder schätzen, das ist ein Geschenk. Und andererseits lernt man auch, dass das etwas ist, wo man damit umgehen muss. Und ich weiss nicht, wie ich das dann im Moment würde entscheiden, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, so wie ich das bei meiner Mutter erlebt habe. Sie hat den Weg ja auch nicht gewählt. Sie hat noch mehr können ausschöpfen, hat sie sich entschieden gehabt. Und das ist für sie so richtig gewesen und es hat so gestimmt. Und wenn es darauf ankommt, ich würde sofort in das Hospiz gehen, weil dort ist man so gut aufgehoben.
Zum Schluss, Ruth Baumann-Hölzle, dir als Theologin und als Ethikerin hat euch diese Frage sicher auch schon selber gestellt. Wie lautet eure Antwort darauf?
Das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag eigentlich auch stelle. Und auch mit Menschen immer wieder den Weg auch gegangen bin, schon in meinem eigenen Leben. Und das Überraschende, dass man es einfach nicht weiss, ist jedes Mal wieder ganz anders. Und was ich mir wünsche, ist, dass ich Geschichten, die ich mit Menschen habe, Beziehungen, die ich habe, dass sie zu einem guten Abschluss kommen. Und das ist eigentlich mein tiefster Wunsch, dass das dann für uns alle einigermaßen stimmig ist.
Die Frage, was ein Menschenleben darf kosten, die provoziert und polarisiert, das haben wir heute Abend gehört. Aber genau diese Frage wird uns in Zukunft immer wieder begegnen, je älter wir alle werden. Meine Gäste im Studio, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und euch daheim einen schönen Abend.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.